3000 Meter.
3000 was?
3000 Meter. Ich bin für uns, für diese Episode 3000 Meter in die Höhe gestiegen.
Gestiegen?
Gestiegen auf einen Berg.
Eine Folgewirkungsexpedition.
Ja, und oben habe ich einen Crashkurs in Sachen Gletscher bekommen.
Von einem Steinadler?
Nein, aber von der Wissenschaftlerin des Jahres 2023, Andrea Fischer. Und sie ist nämlich Glaziologin. Glaziologin.
Ah, eine Gletscherforscherin.
Genau, eine Gletscherforscherin. Und sie hat mir erzählt, wie es um unsere Gletscher steht. Und pass auf, mir anhand von Kratzspuren erklärt, wie die Gletscherforschung als allererste... Na, das sage ich dann nachher in der Folge.
Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Ich muss dir aber auch gleich was beichten, Iris.
Was denn?
Wir haben ja sehr romantisch gerade angefangen, oder? Mit dem Schneesturm und mit diesem Schneestapfen. Und ich muss ja wirklich gestehen, dass meine Vorstellungen, die ich gehabt habe, als die Idee aufgekommen ist, dass wir etwas zum Klimawandel auf den Gletschern machen, auch eine sehr romantische war.
Da ja Schnee, Eis und Kälte.
Genau, durch den tiefsten Gletscher Schnee stapfen und dann ganz alleine mit der Gletscherforscherin irgendwo im Schnee buddeln und die tiefsten Geheimnisse dieses Ortes erkunden. Naja, was soll ich sagen, in Wirklichkeit war ich dann tatsächlich auf einem 3000 Meter hohen Berg, also genauer gesagt am Dachsteingletscher. Aber um dort hinaufzukommen, musste ich ehrlich gesagt sehr wenig stapfen, sondern nur ca. 200 Meter vom Parkplatz bis zur Gondelstation gehen. Ja, und ganz alleine mit der Gletscherforscherin war ich dort oben auch nicht. Denn der Dachsteingletscher, den ich da mit einer Gondel erklommen habe, ist von den knapp 800 Gletschern in Österreich einer der meist besuchten.
Es gibt 800 Gletscher in Österreich?
Es gibt 800 Gletscher in Österreich. Wobei die meisten dieser Gletscher, diese 800 Gletscher, also ca. 450 davon, kleiner als 0,1 Quadratkilometer sind.
Okay, das heißt, es gibt ein kleines Stückchen Eis, ewiges Eis am Berg.
Genau, so kannst du dir das vorstellen. Und knapp 10 dieser Gletscher von den 800 sind große Gletscher, die insgesamt 25% der kompletten Gletschermasse in Österreich ausmachen. Und einer dieser 10 großen Gletscher ist der Dachsteingletscher. Und das war eben auch mein erstes großes Learning an diesem Tag. Dieser Gletscher ist ein Touristenmagnet. An einem schönen Tag tummeln sich da oben bis zu 2000 Menschen. Und wäre es an diesem Septembertag, an dem ich dort war, nicht so trüb und regnerisch gewesen, hätte ich nicht mal einen Platz in einer Gondel bekommen. Weil, wie ich dort erfahren habe, sind die oft schon Wochen im Voraus ausgebucht. Grund dafür ist, dass es da oben am Gletscher eine ganze Gletscher-Entertainment-Welt gibt. Es gibt einen Skywalk, eine Hängebrücke, eine Treppe ins Nichts, ein großes Restaurant mit Terrasse und als Krönung, pass auf, gibt es einen ganzen Eispalast, also begehbare Gletscherhöhlen aus Eis.
Und dort oben spielt es dann das Musical Frozen?
Nein, das wäre Copyright Infringement.
Aber es klingt schon sehr nach Disneyland, Andi.
Ja, das ist es auch irgendwie, aber es ist aber auch eine beeindruckende Naturerfahrung. Also du bist ja wirklich auf 3000 Meter und du bist mitten im Dachsteinmassiv, also vor ganz vielen Bergen umgeben. Und dieser Eisballast ist ja auch eine Gletschereishöhle. Also wenn du da durchgehst, dann hast du tatsächlich... Einfach bist du beeindruckt von der Schönheit der Natur. Mhm. Aber gleichzeitig, muss ich sagen, lässt einem auch das Gefühl von Après-Ski nicht ganz los. Weil du natürlich immer daran erinnert wirst, dass unsere Berge und eben auch die Gletscher bei uns ganz wichtige Tourismusorte sind, von denen ganze Regionen leben.
Ich muss ja sagen, ich habe mit weniger Leid gerechnet da oben.
Ja. Gestern waren 2000 Leute da. Also
ja, und als ich dann meine Begleitung, die Gletscherforscherin Andrea Fischer, dann oben getroffen habe.
Zum ersten Mal, dass ich mit einer Gletscherforscherin am Gletscher bin.
Ja.
Haben wir uns aufgemacht durch einen Rundgang durch diese Gletscherwunderwelt.
Jetzt muss ich nur aufpassen, dass man nicht auf dem Arsch haut, so wie man
alles
sagt.
Gute.
Ja. Dabei fiel mir aber gleich sofort etwas ins Auge.
Wir gehen da gerade runter. Was ist da unter dem? Also da ist ein Gletscher und der ist zugedeckt, oder ist das?
Wir haben da ein Gletscher fließt. Das sind Polypropylenbahnen von ungefähr 2 mm Dicke in einem hellen Weiß. Und die sorgen dafür, dass die direkte Sonnenstrahlung, die für ungefähr 70% der Gletscherschmelze verantwortlich ist, wieder reflektiert wird, zurück in die Atmosphäre. Und so kann sehr effizient die Gletscherschmelze in diesem kleinen Teilbereich minimiert werden.
Das Erste, was du siehst, wenn du von der Gondelstation hinunter zum Gletscher steigst, ist, dass auf der linken Seite riesige Plastikbahnen über Teile des Gletschers gespannt wurden. Warum macht man das? Um die Gletscherhöhlen, die darunter liegen, vor dem Wegschmelzen zu bewahren. Eine Aufgabe, die eigentlich Schnee übernehmen sollte.
Aha, also normalerweise wäre jetzt alles voller Schnee.
Ja, 2/3 ungefähr der Fläche, die wir vor uns haben, wäre voller Schnee. Hier sind nur mehr kleine Schneereste sichtbar. Und das heißt, dass in diesem Bereich, wir sehen auch keine Firnflächen mehr, sondern nur mehr blankes Eis. Firn ist mehrjähriger Schnee. Es dauert bei uns ungefähr 30 Jahre, bis sich Eis bilden kann. Hier gibt es definitiv keine Flächen mehr, in denen sich neues Eis bilden kann. Die gesamte Gletscheroberfläche ist ungeschützter Schmelze ausgesetzt.
Denn die letzten Jahre am Dachstein waren extrem. Es gab wenig Schnee im Winter, kaum Schneefall im Frühjahr oder Frühsommer. Und zum ersten Mal ist dieses Jahr der gesamte Schnee des Winters bis zum Sommer hin abgeschmolzen.
Und dementsprechend schauen eben die Gletscher aus, sehr dunkel. Es gibt sehr viele Wasserflächen, die hier stehen, Eisrandseen, die zusätzlich zur Schmelze beitragen, weil sie wie Wärmeflaschen wirken. Wir haben hier Felsinseln, die die Schmelze weiter verstärken, weil auch die Wärme unter den Gletscher hineintransportieren. Und so beschleunigt sich eben die Schmelze weiter.
Das klingt nach einer sehr traurigen Expedition, Andi.
Ja, schon, weil ich mir natürlich nicht gedacht habe, wie ich hingefahren bin, dass dieser Gletscher in den letzten Zügen liegt. Das tut er aber, das hat mir Andrea Fischer erzählt. Aber gleichzeitig...
Es ist schon, aber...
Kann man Erstbegehung machen.
Nein, ich glaube, das ist die 112.000. Begehung.
Nein, weil das da, also dieser Fleck da, der ist ja erst seit ein paar Tagen eisfrei.
Ah, okay, ja gut. Wollen Sie ein Foto machen drauf?
Treten halt auch Dinge zutage, die du vorher seit tausenden Jahren dort nicht beobachten konntest.
Der war aber vorher immer unter Eis, oder was?
Ja.
Wahnsinn.
Man sieht ja da auch, wunderbar, durch das Gleiten vom Eis über den Untergrund haben wir da die Rundung und auch die Kritzer. Also diese Schrammspuren am Felsen sichtbar, das zeigt uns, dass da der Gletscher diese Stelle über einfach Jahrhunderte, Jahrtausende bearbeitet hat.
Und wir pass haben, auf, Iris, diese Kritzer, die haben es wirklich in sich.
Was bitte sind Kritzer?
Das sind Schleifspuren im Stein und die schauen aus, so als würdest du mit Stahlwolle eine Teflonpfanne bearbeiten.
Ui, das mache ich lieber nicht.
Da sehen wir auch die Fließrichtung. Der Gletscher ist da also in diese Richtung geflossen. Mhm. Und auch an dieser Struktur kann man dann die Fließrichtung rekonstruieren. So konnte man auch herausfinden, genau am Dachstein sind die Basisarbeiten dazu gemacht worden zwischen 1840 und 1870 durch Friedrich Simoni. So konnte man herausfinden, dass sich das Klima überhaupt ändert.
Aber weil, weil sich der Gletscher bewegt wegen diesen Schleifspuren?
Ja. Es gibt im alten Vorland, also weit weg, zum Beispiel am Chiemsee, auch diese glazialen Formen. Und da fragt man sich natürlich, wie können am Chiemsee so Schleifspuren entstehen?
Aha.
Und das war ja nur möglich, weil die Eiszeitgletscher damals bis zum Chiemsee, bis zum Gardasee gereicht haben. Mhm.
Das heißt, der Gletscher oder die Gletscher, die waren schon von Anfang an so ein Indikator für unseren Klimawechsel.
Genau, Klimawandel wurde durch die Gletscher entdeckt. Diese Idee, das Klima ändert sich und ist nicht eine fixe Eigenschaft eines Ortes, wie es zum Beispiel von den Griechen aufwärts geglaubt wurde. Da man glaubt, man misst die Temperatur eines Ortes und die bleibt dann dort immer so. Aber eben diese Entdeckung der Eiszeiten war wirklich ein Meilenstein, weil damit wirklich beweisbar nachgewiesen wurde, das Klima ist in der Lage, sich sehr stark kontrastisch zu ändern, nämlich so, dass die Alpen insgesamt unter Eis verschwinden können.
Also diese Schleifspuren haben in Wirklichkeit eine Revolution in der Wissenschaft oder in unserem Selbstverständnis ausgelöst.
Dass sich das Klima ändert.
Dass sich das Klima ändern kann vorher, und es wirkt heute fast etwas kindisch. Vorher hat man eben gedacht, es gibt einen Ort und ein Klima.
Mhm.
Und interessanterweise hat es 100 Jahre später unter den Gletscherforscherinnen wieder eine Diskussion über den Wandel des Klimas gegeben.
Wann war klar, dass sie die Gletscher durch den menschengemachten Klimawandel verändern?
Es gab dazu unter den Gletscherforschern eine sehr große Diskussion, weil man ja seit ungefähr 1978 wusste, dass die Verbrennung von fossilen Stoffen hier sehr große Änderungen im CO2-Gehalt der Atmosphäre verursacht. Nur wurde diese Folge der globalen Erwärmung, die man über diese CO2-Messungen damals schon sehen konnte, wurden die Temperaturanstiege eben auch durch Verbrennungsvorgänge maskiert. Es gab damals das sogenannte Global Dimming, wodurch die Rußteilchen in der Atmosphäre sich die Bevölkerung verstärkt hat und dadurch diese direkte Einstrahlung, die verantwortlich ist für die Gletscherschmelze, etwas reduziert wurde, und dadurch kam es zum Gletschervorstoß der 1980er Jahre.
Mit Gletschervorstoß ist gemeint, dass die Gletscher bis zum Ende der 1980er Jahre weitergewachsen sind, das obwohl es mehr CO2 in der Atmosphäre gegeben hat.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat die Luftverschmutzung eigentlich, die im Zuge dieser Industrialisierung passiert ist, dazu geführt, dass tatsächlich diese Klimaveränderung, die stattfindet, verdeckt worden ist.
Ja, genau. Das Global Dimming, die eigentlich Luftverschmutzung, hat tatsächlich bewirkt, dass man die Folgen der globalen Erwärmung damals, also vor 20 Jahren, nicht zweifelsfrei zuordnen konnte. Mhm.
Also die Luftverschmutzung, die den Klimawandel beeinflusst hat, hat den Klimawandel auch irgendwie maskiert.
Ja, das ist die traurige Ironie unserer Umweltbestrebungen. Durch das Säubern unserer Atmosphäre von Rußpartikeln, überwiegend von der Schifffahrt, also so ist die Theorie, ist der Klimawandel erst richtig sichtbar geworden.
Und so war das Jahr 2003 mit einer extremen Schmelze das erste Jahr, wo diese globale Erwärmung, die vom Menschen gemacht ist, sich wirklich durchgebaust hat. Nur war das damals ein Einzeljahr. Die älteren Kollegen haben auch auf vergangene Einzel-Extremjahre hingewiesen. Und die nächsten Jahre, also 20 Jahre extremer Schmelze, die darauf gefolgt sind, auf dieses Extremjahr 2003, haben dann sehr schnell gezeigt, dass hier wirklich eine Regimeänderung stattfindet, dass 2003 kein Einzelereignis ist. Dann haben wir noch einmal diese Extremjahre 22 und 23 gehabt, die auch deutlich zeigen, es gibt hier dramatische Änderungen. Die Gletscher sind mittlerweile sehr stark ausgedünnt. Und so ist heute die Interpretation des Gletscherrückgangs als Folge der anthropogenen Erwärmung sehr sicher.
Es ist keine sehr hoffnungsvolle Folge, die du mir da mitbringst, Andi. Und in unserer Beschreibung steht ja eigentlich, dass wir hoffnungsvolle Geschichten erzählen.
Ich muss dir sagen, Iris, in dieser Folge müssen wir der Realität leider etwas in die Augen schauen. Weil die Grundfrage, mit der wir ja in diese Folge gestartet sind, war die Frage, wie es um unsere Gletscher steht. Und um die Dinge jetzt auf den Punkt zu bringen, Iris.
Mit den Gletschern muss man leider abgeschlossen haben. Das ist das Fazit, darauf muss man sich einstellen.
Das ist Marc Olefs. Er leitet die Klimafolgenforschung der Geosphere Austria.
Das heißt, selbst wenn wir heute jetzt die Erwärmung komplett stoppen könnten auf dem derzeit erreichten Niveau, dann würde der Großteil der Gletscherfläche bis ans Ende des Jahrhunderts verschwinden. Das kann man sich vorstellen, wenn man daheim einen Eiswürfel aus dem Gefrierschrank rausholt und in die Küche legt, dann schmilzt er auch nicht sofort, sondern das dauert etwas. Und je größer eben diese Eismassen sind, umso länger ist diese Verzögerung zwischen dem Temperatureffekt und diesem Schmelzen.
Das heißt, von den Gletschern müssen wir uns verabschieden.
Ja, von den Gletschern müssen wir uns verabschieden.
Okay.
Ja. Und wenn ich den Klimastatusbericht zitieren darf, der jedes Jahr vom Klima- und Energiefonds in Auftrag gegeben wird, dann steht da drinnen, dass wir alleine in den Jahren 2022 und 2023 10% unserer kompletten Gletscherflächen verloren haben.
10% in 2 Jahren?
10% in 2 Jahren. Wenn es so weitergeht, dann wird es in den nächsten 45 Jahren keine Gletscher in Österreich mehr geben. Und dieser dramatische Gletscherrückgang, das hat mir Marc Olefs erzählt, den muss man aber sogar noch in einem größeren Zusammenhang verstehen. Dem Rückzug der gesamten Kryosphäre auf unserem Planeten. Also aller gefrorener Wasserbereiche der Erde, wie Gletscher, Eisschilder, Meereis, Permafrost und eben Schnee.
Genau, wir beobachten also global gesehen einen aufgrund der Erwärmung einen deutlichen Rückgang der Kryosphäre. Das betrifft natürlich, wenn wir uns jetzt die Auswirkungen global anschauen, insbesondere die großen Eisschilde der Antarktis, aber auch Grönlands, die eben, wie die vorhin erwähnten Eiswürfel, nur in einer ganz anderen Dimension auch sehr träge auf diese langfristige Erwärmung reagieren. Und dort muss man sich auch vor Augen führen, dass zum Beispiel unsere bekannten Strände von der Adria wie Bibione, Grado und so weiter, die wir kennen, dass es die eigentlich jetzt in der Realität gar nicht mehr gibt, weil wir auch dort diesen Verzögerungseffekt haben. Folge nämlich dieses Schmelzen der großen Eisschilde ist ja die Erhöhung des Meeresspiegels auf ungefähr 75 Zentimeter im Vergleich zur vorindustrieller Zeit. Derzeit hat sich der Meeresspiegel schon bereits um ungefähr 20 Zentimeter erhöht. Also ein Dreiviertelmeter ist zu erwarten bis ans Ende des Jahrhunderts. Aber selbst wenn wir heute die Erwärmung konstant halten würden, würde das bedeuten, dass dieser Dreiviertelmeter bis ans Ende des Jahrhunderts in einem Zeitrahmen von ungefähr 2000 Jahren dann auf mehrere Meter anwächst. Das ist also bereits heute physikalische Realität, die wir blicken müssen, auch wenn wir es jetzt eben noch nicht sehen können.
Also in der Folge erzählst du mir nicht nur, dass es keine Gletscher mehr geben wird, sondern dass mein Urlaub in Bibione der letzte sein wird, den ich haben werde.
Naja, du hast noch einige Jahrzehnte Zeit, aber tatsächlich ist es so.
Ja, und ich meine, Marc Olefs ist wahrscheinlich, was ist er, Realist, um das so auszusprechen.
Naja, Marc Olefs ist Wissenschaftler und das haben ja auch beide, also Andrea Fischer und Marc Olefs so gesagt. Manchmal ist es einfach wichtig, ganz genau hinzusehen.
Ja, und wieder mal zu verstehen, wie alle Dinge miteinander zusammenhängen und sich diese Realität vom Klimawandel vor Augen zu führen. Aber die Frage ist immer, wie man mit solchen Nachrichten umgeht, finde ich. Weil wenn du mir das so erzählst und ich das wieder mal höre, denke ich mir halt, okay, ist alles verloren.
Ja du, mir geht's da so wie dir und wie wahrscheinlich auch den meisten unseren Zuhörerinnen. Aber eben, wir müssen ganz genau hinschauen, was passiert, weil wir mitten im Klimawandel stecken. Und dann müssen wir uns aber auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es gibt nicht einen Klimawandel, sondern es gibt viele unterschiedliche mögliche Zukünfte, auf die wir zusteuern. Und da hilft es eben nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, da wirklich jede Tonne CO2 zählt.
Ja, das Gute, also das sind natürlich sehr, sehr bedrückende Informationen, wenn wir hier über mehrere Meter Meeresspiegelanstieg reden, über zunehmende Wetterextreme und so weiter. Das haben wir Menschen in der Hand. Es gibt einen fast linearen Zusammenhang zwischen der Gesamtmenge an CO2-Emissionen und der Temperaturänderung. Und das bedeutet, wir können uns aufgrund dieser verschiedenen Zukünfte, die wir da sehen, auch ganz klar ausrechnen, wie viel dieser Treibhausgase, also wie viel CO2 wir noch emittieren können, um eine gewisse Erwärmung, sprich ein gewisses Ausmaß an Risiken in Kauf nehmen zu können. Und daran sollten sich natürlich auch die Entscheidungstragenden orientieren. Und kann jeder von uns beeinflussen, weil letztendlich jede Tonne CO2 zählt. Das ist wichtig, weil wir eben bereits jetzt mit mehreren Milliarden Euro an jährlichen Schäden, wirtschaftlichen Schäden aufgrund der Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels konfrontiert sind hier in Österreich und nicht irgendwo weit entfernt in den Tropen.
Ja, Iris, das ist die Botschaft dieser Folge.
Ja, rechtzeitig zu Weihnachten, würde ich sagen.
Ja, und eines kann ich schon ankündigen, Marc Olefs wird auch in der nächsten Folge bei uns zu Gast sein, weil da geht es nämlich um Starkregenereignisse und Hochwasser. Also es wird nicht hoffnungsvoller, aber es bleibt interessant.
Iris. Das ist gut, ja. Und es ist gut, dass wir hier realistisch auf die Dinge blicken.
Und zum Abschluss kann ich vielleicht noch eine Perspektive einbringen, oder besser gesagt, Andrea Fischer kann eine Perspektive einbringen. Weil während wir uns nämlich aufgemacht haben, im Zauberteppich-Schlepplift zurück zur Gondelstation zu fahren, deswegen auch die Audioqualität, hat sie mir erzählt, dass wir nicht die erste Generation sind, die einen Klimawandel durchmachen. Es hat viele vor uns gegeben, nur wir haben einen entscheidenden Vorteil.
Und ich finde, es ist ja wichtig, da hinzuschauen. Ist ja kein Problem drin, da gut hinzuschauen, weil das gibt uns ja die Möglichkeit zu reagieren. Ich finde es viel dramatischer, wenn man sich denkt, die Menschen der kleinen Eiszeit, es ist plötzlich kalt geworden, sie haben nicht gewusst, wo das herkommt, wie lange das dauert, wie sich das weiterentwickelt. Und dann ist es sehr schwierig, darauf zu reagieren. Und die Maßnahme oder die einzige Maßnahme in Ermangelung irgendwelchen Wissens, dann Hexen zu verbrennen, das hat ja zu keinen befriedigenden Ergebnissen geführt, für niemand, am wenigsten für die Hexen, nicht? Und da sind wir heute in einer sehr komfortablen Situation. Wir wissen, wo das Problem ist. Wir wissen, wie man das prinzipiell lösen kann. Und jetzt liegt es nur an uns, das auch umzusetzen. Und das kann ja jetzt eigentlich nicht so schwierig sein. Also da würde ich jetzt keine Sorge haben, dass wir das hinkriegen.
Also ich muss sagen, der Wissenschaftlerin des Jahres, der glaube ich das und verinnerliche es jetzt auch gleich.
Ja, wir brauchen ja nur anfangen, was zu tun.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.